von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Wie war es in Irland?
Oh, das war toll. Wir haben uns ja ganz, also das war ganz eigen. Ach, das war in mehrfacher Hinsicht super. Wir hatten uns ja ganz spontan entschlossen, weil ich habe einen guten Kumpel, der ist Ire und der schickt, kennst du auch übrigens?
Kieran.
Genau. Und der schickt jedes Silvester besinnliche Grüße, also Jahreswechselgedanken.
Ja.
So, und da ist immer sehr viel Irisches drin und das endet immer mit, dass der Craig, also der Spaß, höllisch gut sein soll im kommenden Jahr. So, und das hatte ich, da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen und dann haben wir spontan entschlossen, ach Mensch, lass uns doch mal hinfahren.
Wie denn da so der Craig ist?
Richtig, wie der Craig ist. Dann haben wir schnell da so ein bisschen so einen schönen Abend damit verbracht zu buchen und uns eine kleine Tour rauszusuchen. Und dann sind wir für ursprünglich 3 Tage hingeflogen.
Ja.
Wir haben uns eben in Dublin sehr schöne Sachen angeschaut, zu denen man sonst nicht kommt. Wir sind ja eigentlich Wanderer, ne? Und das heißt, wir halten uns gar nicht so viel in den Städten auf. Sightseeing ist auch nicht so unsere Sache. Ja, du kannst das, glaube ich, gut nachvollziehen.
Genau, und ich zum Beispiel, also hin und wieder sich was angucken in Städten gehört auch irgendwie dazu, aber ich bin zum Beispiel aus meiner Kindheit noch irgendwie geschunden, wird zu viel gesagt, aber ich bin ausreichend mit alten Kirchengemäuern und genauer gesagt von innen versehen worden. Die ja, ein oder andere Kirche so. Gehört vielleicht dazu, aber das ist dann schon der Ausnahmefall.
Siehst du, ich wusste es. Trotzdem habe ich mir natürlich schon in Dublin das ein oder andere angesehen. Dublin ist für Irland sehr wichtig. Das ist quasi die einzige große Stadt. 1 Million Einwohner. Bei 5 Millionen Einwohner überhaupt auf der Insel, da ist Dublin schon ein sehr, sehr wichtiges Zentrum.
Ja, klar.
Und außerdem ist da natürlich auch sehr viel passiert in den verschiedenen Aufständen und das ist alles sehr geschichtsträchtig. Und es lohnt sich da auch mal rumzulaufen.
Okay.
Weil sich auch alt sehr mit neu verbindet. Irland ist ja so einer der digitalen Tiger und die haben auch schon sehr viel neue gläserne Büropaläste, die da so zwischen den alten Häusern stehen. Kann alles sehr interessant sein.
Ein bisschen wie London oder?
Ja, also das ist kein schlechter Vergleich. Also London, Dublin, die Architektur ist recht ähnlich.
Ja.
Das ist beides georgianische Zeit. London im City Center auch sehr viel georgianisch zur selben Zeit erbaut quasi.
Georgianisch, also welcher George ist denn das?
Der letzte George.
Der George, der hieß so? Das ist aber hart. Der letzte seines Namens.
Na, man fasste alles zusammen. Also spätes 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert. Okay. Also alles, was vor viktorianisch kommt.
Okay.
Und auch London hat ja seine Glaspaläste. Dublin ist natürlich viel gedrungener, ist viel kleiner.
Ja, klar.
Dublin hat aber einen Lieblingsort von mir, den habe ich hier auch als Poster an der Wand hängen.
Die Bibliothek.
Ja, richtig, sehr gut. You know me well.
Ja. War das nicht auch die Bibliothek, die für Harry Potter Pate stand?
Ja, die war das Vorbild für Harry Potter. Also da wurde nicht gedreht, weil man da nicht drehen kann und beziehungsweise konnte, weil die Bücher das dann nicht vertragen.
Ja, klar.
Aber das ist so der Vorbild für die Harry Potter Bibliothek. Das ist The Long Room. Das ist die Präsenzbibliothek der Old Library, also der alten Bücherei des Trinity College.
Mhm.
Das ist ein toller Holzraum mit Regalen, mit 2 Stockwerken Regalen, einer runden Decke, ein Tonnengewölbe. Sieht fantastisch aus und alles Vollholz. Alles gealtertes Holz.
Cool.
War eine coole Sache, sind natürlich die uralten Bücher, die da in den Regalen stehen und den Long Room zu sehen. Das war jetzt so ziemlich die letzte Chance, denn die Bücher werden alle eingemottet.
Weil die da doch zu gefährdet sind oder zu angegriffen von der Umwelt?
Ja, weil das ist tatsächlich. Also
eingemottet ist vielleicht nicht der richtige Begriff, oder? Das klingt so doch, wie in Kisten schon. Getan und auf dem Dachboden und das war's dann.
Kopf heißt ja, das ist so. Die werden, alle in Kisten, getan. Die werden alle chemisch behandelt, also entstaubt, entmoddet, und sonst was. Mhm. Alle auf Pilze untersucht und auf Zerfall untersucht. Und dann kommen sie in so Plastikkästen.
Okay, das sind aber nicht irgendwelche ollen Kisten und dann kommen sie nicht auf den Dachboden, sondern die werden schon sorgfältig aufbewahrt ab jetzt.
Richtig, man kann auch auf Antrag, kann man wieder reinschauen, dann werden sie halt ausgemoddet. Das ist ganz üblich, dass du das mit alten Büchern machst. Ne?
Ja.
Und die haben sich auch tatsächlich sehr lange dagegen gesperrt, offensichtlich, weil es eben ein richtig schöner Raum ist. Aber das geht nun nicht mehr. Und zwei Drittel der Bibliothek sind auch schon abgebaut, nur noch ein Drittel war mit Büchern ausgestattet. Und das war schön, das nochmal gesehen zu haben. Und das war mir auch ein bisschen wichtig.
Ja, ja. Kommen die nicht auf die Idee, irgendwelche Pseudobücher dahinzustellen? Ich meine, bei IKEA oder anderen Möbelhäusern gibt es ja auch immer so. Bei IKEA gibt es, glaube ich, echte schwedische Bücher mittlerweile, aber es gibt auch so viele Möbelläden, wo irgendwo Pseudo-Sachen in den Regalen stehen. Da kann man doch auch einfach Bücher ertrappen, also natürlich nicht auf dem Niveau, aber man könnte da doch Bücher ertrappen reinstellen, um die Aura zu erhalten.
Ja, also das ist das ich würde es Ihnen dringend empfehlen. Also das ist immer noch ein schöner Raum, aber leere Bücherregale, das ist eben schon was Schwermütiges.
Ja.
Aber da ist, also ich habe nichts gesehen, dass das geplant wäre, obwohl das meiner Ansicht nach bei so einem Objekt das erste wäre, was man machen müsste. Da müsste man allerdings haben sie was gemacht. Die haben in dieser Übergangszeit, das ist tatsächlich was Tolles, haben sie da ein Kunstwerk aufgehängt, mitten in das Tonnengewölbe. In das hölzerne Tonnengewölbe haben sie ein Globus mit 5 Meter Durchmesser gehängt.
Okay, wow, ja.
Der von innen beleuchtet ist und draußen drauf ist zu sehen eine Zusammenstellung der Fotos der NASA von der Erde.
Ja.
Eben so, dass man die Erde so sieht, wie sie im Weltraum gesehen wird. Und dieses Innenleuchten simuliert das Sonnenanleuchten.
Wow. Sieht das beeindruckend aus? Das klingt beeindruckend.
Das ist unglaublich beeindruckend. Der Globus schaukelt hin und her.
Ja.
Und dreht sich auch noch. Also wie die Erde.
Mhm.
Das ist ein Kunstwerk von einem Künstler namens Luke oder Leon Jerome.
Ja.
Und das ist ein reisendes Kunstwerk. Das hing auch schon in der Frauenkirche in Dresden. Und das reist, soweit ich das verstanden habe, reist es um die Welt und wird an besonderen Orten aufgehängt.
Ja, super. Nee, leider nichts davon mitbekommen. In Dresden hätte ich mir das ja noch leichter angucken können.
Ja, also in Dresden habe ich die Bilder gesehen, das sah auch schön aus, klar. Aber in diesem Raum, das hängt eben in dem Tonnengewölbe von diesem langen Raum, der an sich dunkel ist. Also das Besondere an The Long Room ist, da herrscht immer eine Dämmerung, eine Dunkelheit.
Ja, ja. Okay, dann wirkt das natürlich noch extrem viel cooler, verstehe.
Ja. Also das hatte eine ganz, ganz besondere Wirkung. Das war schön, den nochmal gesehen zu haben, ja.
Okay.
Und dann machen wir eine Tagestour nach Belfast. Das haben wir auch noch nie gemacht. Und Belfast ist meiner Ansicht nach eine der Städte, die man doch gesehen haben sollte.
Ja.
Also es ist eine sehr geschichtsträchtige und wichtige Stadt, wo man auch sehr viel über das Menschsein lernt.
Mhm.
So, und dann wollen wir auch noch mal an die Nordküste. Da gibt es den sogenannten Giant's Causeway. Und das ist eins der beeindruckendsten Naturschauspiele der Welt. Das ist eine Zunge, die aus Lava oder aus Granit besteht. Jedenfalls ist dieser Granit, also eine Zunge, eine Landzunge, die weit ins Meer herausgeht, nur aus Stein besteht. Und dieser Stein ist durch das Zusammenspiel zwischen Sonne und Meer in achteckige Quader gesprungen.
Ui.
Und zwar mehrere Hektar. Mehrere Hektar achteckige Quader, die alle gleich groß sind.
Verrückt.
Also das sieht völlig verrückt aus. Also einige sind auch abgetragen worden, dann sind es Säulen, dann sind es so Quadersäulen, die bis zu 3, 4, 5, 6 Meter hoch sind. Aber das ist schon beeindruckend. Da der Giant's Causeway, ja. Also das sollte man mal. Also da denkt man sich, da kommt man dann irgendwann auch auf die Idee, die Douglas Adams hatte. Also das hat doch irgendjemand entworfen hier.
Genau, und hat einen Preis bekommen.
und hat einen Preis dafür bekommen, weil das kann so nicht die Natur gemacht haben. Aber doch, hat sie. Giant's Causeway heißt auch so, weil die irische Sage geht, dass die von einem Riesen gebaut worden wäre.
Okay.
Und der mit einem, die zeigt ja in Richtung Schottland, dieser Riese, Finn McCool, ein irischer Riese, der wollte sich mit einem schottischen Riesen prügeln.
Ne? Und was sollte man auch sonst machen mit Riesen? Ja.
Genau, klar. Deshalb hat er diesen Giant's Causeway gebaut, um darüber zu kommen auf die schottische Seite. Aber als er denn so weit war, dass er nah dran war an Schottland, hat er gesehen, oh, der schottische Riese ist ja viel größer als ich.
Ups.
Und dann ist er schnell weggelaufen.
Was für eine schöne...
aber das Pech, ja, es geht noch weiter. Ja. Er hatte aber das Pech, dass der schottische Riese ihn schon gesehen hatte.
Okay.
Und gesagt, ey, dem hau ich auf die Fresse. Und ist hinter ihm her. So, und dann ist Finn McCool, der große irische Riese, ist nach Hause gelaufen zu seiner Frau und hat sie gebeten, ihn zu verstecken. Und da hat sie ihm so eine Kappe aufgezogen und hat ihn eingewickelt in so ein großes Laken und wie so ein Baby eingewickelt und in eine Wiege gelegt. So, und dann kam der schottische Riese da rein und sagte, ey, wo ist hier der Herr des Hauses? Und da sagt die Frau, ach, der Herr des Hauses ist gerade weg, es ist nur ich hier und sein kleines Baby. So, und da hat der schottische Riese dieses riesige Baby gesehen und hat aus der Größe des Babys geschlossen, wie groß denn wohl der Vater sein müsste.
Ja.
Und dann hat er sich schnell verpisst, zurück nach Schottland und hat den Giant's Causeway kaputt gemacht, sodass er nicht mehr bis nach Schottland reicht.
Ah.
Soll ich dir richtig von meinem Urlaub erzählen?
Wenn du Lust hast.
Wenn du Lust hast, dir das anzuhören.
Ja.
Soll ich bei der Abreise anfangen?
Wenn das sinnvoll ist. Meistens hört man ja mit der Abreise auf, aber da mal los.
Also die Abreise aus Dublin. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Hotel in Dublin. Wir haben sonst immer ein Flughafenhotel genommen, weil der Abflug immer sehr früh war. Der Abflug von Dublin nach Hamburg war immer so um 5 Uhr morgens.
Ne? Oh, ja, okay, verstehe.
Deshalb hatten wir uns immer ein Flughafenhotel besorgt, eins der guten. Also man muss ein bisschen suchen, es gibt auch fürchterliche Flughafenhotels.
Ja.
Aber es gibt auch richtig, richtig gute Flughafenhotels. Je nachdem, was man will. Wenn man noch ein bisschen Party machen will, dann geht man in einen dieser Riesenschuppen, wo internationale Feten an der Bar stattfinden, die wirklich unglaublich sind. Und so, glaube ich, auch nur in Flughafenhotels passieren.
Okay.
Na, wenn da ganze Familien campen, weil sie kein Zimmer haben, aber ihr Flug sich verschoben hat.
Ja.
Und dann sitzen da Geschäftsleute, die eine Runde nach der nächsten schmeißen, weil sie irgendeinen Megadeal abgeschlossen haben. Oder eben nicht.
Ja. Ist ja auch egal. Hauptsache saufen.
Richtig. Und du hörst da alle Sprachen und einige Leute kochen sich ihren Kram selbst da auf dem Teelicht. Also da kann man schon tolle Sachen erleben. Aber wir bevorzugen ein kleines Flughafenhotel, das wirklich nur für Leute ist, die schlafen wollen, wo es auch gar keine Lobby gibt und wo man Frühstück extra anmelden muss, damit wir einfach 10 Minuten vom Flughafen weg sind und nicht zu früh aufstehen müssen.
Ja.
Das haben wir uns diesmal aber nicht genommen, weil wir ganz toll...
Wir wollten Party machen.
Ja, wir hatten auch Gelegenheit, Party zu machen, denn unser Rückflug sollte so um 15 Uhr gehen.
Also, ach, das ist sehr cool.
Ja, also die Fluglinie Aer Lingus, ich werde sie im weiteren Verlauf noch häufiger mal erwähnen, hat ihre Politik geändert. Die haben nicht mehr diese frühen Flüge von Dublin nach Hamburg, die haben jetzt einen ganz gemütlichen Nachmittagsflug von Dublin nach Hamburg. Deshalb waren wir im Dublin City Center gleich gegenüber von der Dublin Gallery, wo eine tolle Andy Warhol Ausstellung war. Das hat sich echt richtig gelohnt. Ja.
Ja, okay.
Und am nächsten Tag sind wir dann so um 1:30 aufgebrochen. Wir nehmen den Bus, also wir nehmen bewusst den normalen Dublin Transport Bus, weil wir so gerne Bus fahren und uns die Stadt angucken. Ne?
Okay.
Also wie die Leute da leben.
Also wie wir in Hamburg zum Beispiel mit der U3 am Hafen entlang fahren, weil die da kannst du die normale U-Bahn nehmen und hast dann einen tollen Hafenblick.
Richtig, genau. Ja. Bloß der Blick da ist nicht so toll. Man sieht die Häuser, man sieht die Häuser von oben. Wir klettern immer nach oben im Bus und von oben sieht man eben diese Verkabelung und das, was die Fassaden zu verbergen versuchen.
Okay. Das heißt, die Busse sind auch Doppeldecker?
Doppeldeckerbusse, ja. Du warst und noch nie in Irland, weißt du.
Genau. Soweit genau. Ich weiß, ne? Ja. Und die Häuser sind dann flacher teilweise als der Bus?
Die Häuser nicht unbedingt, die sind schon höher als der Bus, aber die Fassaden, was man in Irland, was sehr typisch für Irland ist, insbesondere für die Republik Irland, im Norden Irland ist das auch so, aber in der Republik Irland ist es ganz besonders so, die geben sich sehr viel Mühe, insbesondere mit ihren, wenn sie Geschäfte haben, mit ihren Fassaden. Das sind immer, ist immer so eine kleine Holz, immer eine geschmackvolle Holzverkleidung, lustig angepinselt in einem quietschgrün oder in einem Signalgelb oder in einem, Achtung, hier passiert was rot. Das haben da alle Läden gemeinsam. Das ist eine.
Und die Fassaden sind aber nur im Erdgeschoss, also nur für den Laden und da drüber ist dann sozusagen, ist dann das gewöhnliche Gebäude, was meistens nicht so schön anzusehen ist.
Ja, genau, genau so ist es. Die Fassade adressiert den Passanten auf der Straße. Mhm. Na? Die Fassade adressiert nicht erster Stock Bus, der vorbeifährt. So, deshalb kann man quasi nicht unbedingt hinter die Fassade gucken, aber man kann über die Fassade hinweg gucken und man sieht, wie da oben so die Kabellage liegt und das ist alles nicht, das wird kein Meisterbetrieb abnehmen in Deutschland, wie die da verkabeln. Also das ist unglaublich. Irgendwelche Steckbuchsen, die hängen da so in der Luft und da sind aus den Fenstern raus, da ist dann immer so ein Spalt, da kommt da so eine Schnur und so kommen die an ihr Internet zum Beispiel. Ne?
Das habe ich sonst, ich kenne das von irgendwelchen Aufnahmen aus asiatischen Räumen, wo irgendwelche komischen Kabelknoten in der Luft hängen oder an irgendwelchen Pfählen, wo auch irgendjemand sich dann noch zusätzlich dran koppeln kann, der vielleicht gar nichts bezahlt, aber weiß, wie man das stecken muss und sowas alles.
Genau so ist das da, ja. Und das ist eine der vielen liebevollen Details, die wir uns gerne angucken und deshalb gönnen wir uns eben eine Busfahrt. Mhm. Eben an diesem Abreisetag haben wir uns auch eine Busfahrt gegönnt und wir haben uns schon gefreut, weil es sehr, sehr windig war und die Kabellage zum Teil abenteuerlich hin und her gezerrt wurde. Da hatten wir dann so unsere Freude dran.
Okay.
Als wir am Flughafen eingeschickt, gar kein Problem, ins Flugzeug gestiegen, wir haben uns schon gefreut, Mensch, in 2 Stunden sind wir in Hamburg. Mhm. Flughafen hat das schon ziemlich gewählt, Flugzeug rollt an. Der Kapitän sagt, ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Es weht gerade sehr, wir haben noch keine Startfreigabe. Mhm. Ja, und meine Frau sagt schon, oh je, das wird nichts. Und ich, ach was, das wird was. Sonst hätten sie uns ja nicht einsteigen lassen. Ne? Und nachdem wir dann 1 Stunde auf die Startfreigabe gewartet haben, sagt der Kapitän, nee, wir rollen jetzt wieder zurück zum Gate. Der Flug ist gecancelt.
Ups.
Na, ja, super. Wegen Sturm.
War das also so ein schlimmer Sturm? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern.
Das war ein fürchterlicher Sturm. Der hat auch in ganz Europa oder in ganz Nordeuropa den Flugverkehr also lahmgelegt. Charles de Gaulle ging nix. Alle 3 Flughäfen in London ging nix. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt ging dann eben auch in Dublin nix.
Ja, naheliegend, okay. Ja. Ist dann auch besser so.
Ja, es war eigen. Also wir steigen aus, gleichzeitig wurden alle Flüge des Tages gecancelt. Mhm. Ja, und 1500 Leute standen da so in der sehr kleinen Flughafenhalle des Dublin Airports, Terminal 2, und wussten nicht wohin.
Weil
die Fluglinie, die das Ding bedient, Aer Lingus, hat also ein Terminal, die flog nicht so. Und dann kamen Durchsagen und die verstehst du mal so und mal verstehst du sie so. Mhm. Also mein Englisch ist zwar recht gut, aber wenn man dann so ein bisschen unter Stress gerät, jedenfalls bildete sie sich irgendwann eine Schlange und da stellten wir uns dann so an. Ja, wie man das so macht, ne? Weil wir gehofft haben, wenn wir da jetzt an den Counter kommen, dann können wir rebooken. Also können wir einen neuen Flug booken.
Ja, ja.
Ja. Dann warteten wir so ungefähr 2 Stunden in der Schlange. Es ging kaum voran. Und dann sprach sich irgendwann durch, das ist ja gar nicht die Schlange für den Rebook. Das ist die Schlange, um ein Hotel, um Assistenz bei der Hotelbuchung für die Nacht zu bekommen.
Ups.
So, ja, gut. Dann haben wir mittlerweile liefen dann auch Aer Lingus-Mitarbeiter rum und die konnten wir dann fragen, was ist denn los, was soll man machen? Und die sagten uns, ja, sie bekommen auf ihr Handy, bekommen sie eine Nachricht, wann ihr Flug, für den sie automatisch rebookt werden, fliegt. Na?
Immerhin schon mal ein cooler Service.
Ja? Das ist ein cooler Service. Und dann haben sie gesagt, und übrigens, sie brauchen sie ja nicht in der Schlange stehen, buchen sie sich einfach selbstständig ein Hotel für die Nacht, Aer Lingus kommt für alles auf.
Okay, coole Sache. Ja.
Gut, und dann haben wir einfach bei dem Hotel angerufen, aus dem wir gerade ausgescheckt hatten. Mhm. Und die hatten auch tatsächlich noch ein Zimmer für uns. Alle anderen haben nämlich ganz schlau sofort erstmal in den Flughafenhotels angerufen und so. Und die waren natürlich alle schon voll. Aber da wir, ne, wir haben uns gesagt, keine Experimente. Und dann haben wir uns ein Taxi gegönnt, weil Aer Lingus kommt ja für alles auf. Und dann sind wir wieder zu unserem Hotel gefahren und haben dann noch eine Nacht übernachtet. Beziehungsweise wir haben erstmal in Ruhe gegessen und dann sind wir aufs Zimmer und dann haben wir uns gefragt, sag mal, für wann stellen wir uns jetzt eigentlich den Wecker? Na? Weil wir wissen ja jetzt nicht, welchen der Flüge kriegen wir denn morgen.
Also, Moment, ihr solltet aber per SMS doch die Info bekommen. Ja, okay.
Hm? Ja, aber die kam natürlich nicht. Wie das denn immer so ist, ne?
Ach Mist, ja.
Ja, richtig, gut. So, und dann habe ich irgendwann, als es gar nicht mehr ging, habe ich dann nachts, spät nachts zwischen 10 und 11 bei Aer Lingus angerufen. Mhm. Und mich da auch durchgefragt. Und dann irgendwann hatte ich einen am Telefon, der war, glaube ich, gebürtig Inder. Jedenfalls hatte er einen sehr starken südasiatischen Akzent.
Ja. Ne?
War aber extrem freundlich, ein bisschen langsam für meinen Geschmack. Ich glaube, der war einfach müde. Das macht,
ja.
Ja, also ich glaube, das war bei ihm 3 Uhr morgens oder so. Und er wurde, glaube ich, auch kurzfristig akquiriert, weil eben zu der Zeit 10.000 Aer Lingus-Kunden versucht haben, Aer Lingus zu erreichen. Ne? Also der wurde da aus irgendeinem Pool akquiriert. Das will ich immer nicht vorwerfen. Und mit dem habe ich dann zurechtgetütert und was können wir machen? Und dann hat er meine Buchung aufgerufen und dann haben wir verhandelt und geschnackt. Und dann wollte er uns erst einen Flug in 3 Tagen geben.
So, so?
Ja, richtig, genau.
Der war ja entspannt.
Ja, der war, wie gesagt, war ja weit weg. So, und dann haben wir, also nach 10 Verhandlungen habe ich es dann geschafft, einen Flug am nächsten Tag um 17 Uhr, allerdings nach Amsterdam und dann von in Amsterdam Umsteigezeit 90 Minuten Flug nach Hamburg.
Okay, ja, das kann noch klappen.
Ja, das war schon nervig und meine Frau sagte schon, die kennt Amsterdam Airport. Er sagt, 90 Minuten, ja, ist ein großer Airport, aber sollte wohl klappen. So, gut, dann hatten wir diese Buchung und das kam dann auch sofort aufs Handy. Das war ganz toll.
Okay.
Und wir schlafen ein, hatten am nächsten Tag ja noch richtig viel Dublin Time. Konnten also nochmal
die Fassaden angucken von oben.
Na, wir haben nicht nur Fassaden angeguckt, wir haben nochmal das Writers Museum besucht und haben uns nochmal ein Pub zum Mittagessen vorgenommen. Also haben das mal ganz gemütlich ausklingen lassen. Es war natürlich ein bisschen nervig, weil wir hatten ja nur kurz, also wir packen immer sehr, sehr ökonomisch, ne? Also ich hatte keine frische Wäsche mehr.
Ja, okay.
Das war natürlich ein bisschen unangenehm, in der Wäsche vom Vortag rumzulaufen. Aber gut, ging. So, und dann kommen wir zum Dublin Airport und checken da ein. Und das läuft auch ganz gut. Es ist immer noch windig und man spürt auch immer noch Stress. Also überall lagen Leute rum und hatten da kampiert, weil ja, wie gesagt, in ganz Europa der Luftverkehr ausgefallen war. Und da war eine ganze Menge Leute gestrandet.
Ja, ja, klar.
Ja, und das hat man dem Flughafen schon angesehen. Das war so ein bisschen Endzeitmodus. Mhm. Wir danken uns unserem Gate und unserem Gate, da steht erstmal delayed.
Ja.
Flug verspätet sich um 30 Minuten. Gut. Und wir setzen uns dahin, 30 Minuten. Amsterdam Airport. Das wird jetzt ja langsam ein bisschen knapp. So, und dann 30 Minuten sind rum und dann kam plötzlich die Ansage, ja, delayed sich noch further. die Crew ist noch nicht da.
Ups.
Die Crew ist noch nicht da. Und da fiel uns dann auf, dass da am Gate keine Stewardessen saßen, die normalerweise da die Gate-Abfertigung machen, ja, sondern irgendwelche, so Gepäckträger-Typen.
Ne? Ups, ja.
Also, ja, und die man da so ersatzweise hingestellt hatte, weil nämlich die Crew, mit der wir fliegen sollten, gerade noch in einem ganz anderen Flugzeug geflogen ist. Offensichtlich.
Ja.
So. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war der Flug so ziemlich exakt um eine Stunde delayed. Und dann kam die Crew angedackelt. Ganz entspannt, so den Gang längs geplaudert. Na, zwei Flugkapitäne, 4 Stewardessen. Und die wurden dann natürlich sofort überfallen, weil wir nicht die einzigen waren, natürlich nach diesem Vortrag, die einen Anschlussflug irgendwie in Amsterdam bekommen mussten.
Mhm.
Ne? Da hatten ja viele, viele Leute improvisiert. Und die Crew sagte ganz, ganz entspannt, und das Gate, von dem der ihr Anschlussflug geht, das ist im selben Gebäude, das ist da so geregelt, da gehen sie kurz rüber, das sind 5 Minuten, das schaffen wir schon.
So. Ja, ja.
Ja, wir steigen ein, rollen auf die Piste. Auf der Piste nochmal delayed wegen Wind. Und dann hatten wir schon ein so tightes Schedule, dass unsere Landezeit der Abflugszeit unseres Connecting Flights entsprach.
Oh shit, ja.
also beknien wir die Stewardess an Bord nochmal. Und die Stewardess an Bord sagt uns auch, der andere Flug wird warten. Und wir werden genau im selben Terminal sein. Sie laufen da nur 2-3 Minuten. Gut.
Mhm.
Wir, schön entspannter Flug nach Amsterdam. Amsterdam ist ja spektakulär, der Airport, auch wenn man den anfliegt. Das ist ja ganz, ganz, ganz toll. Und als wir den Airport angeflogen haben, da habe ich dann so genau geguckt, ich wusste ja, wo wir abfliegen, Gate 67. Und angekommen sind wir in Gate 23. Und während wir da den Airport langrollen, konnte ich schon den Gang sehen. Also man konnte von außen waren die Gates ebenfalls bezeichnet, ne?
Sehr hilfreich, okay, ja.
Ja, und da konnte ich den Flurentrakt konnte ich lang gucken von außen, dass 67 also hinterm Horizont ist.
Ja, schade.
Ja, genau. Ja, aber die sollten ja warten. So. Und ganz nett, die Flugcrew sagte, einige von uns haben ein Connecting Flight. Wir bitten darum, alle Passagiere, die kein Connecting Flight haben, so lange sitzen zu bleiben, bis die Leute mit einem Connecting Flight rausgekommen sind. Na, das war ja schon sehr, sehr nett. Hat aber nicht viel genutzt, weil so ziemlich alle an Bord ein Connecting Flight hatten und alle aufgestanden sind. Also stürmen wir da raus. Amsterdam Airport, warst du da schon mal?
Ich glaube, ich war da, mir kommt das so vor, dass ich irgendwo gelandet bin und über so bewässerte Flächen geflogen bin. Also alles glitzerte da. Und ich hatte aber einen Anschluss, der tatsächlich gleich nebenan war. Deswegen habe ich diesen Flughafen nie weiter kennengelernt. Also ich war da sowas soll es geben.
Ja. Das ist nicht schlecht. Gordian, der Amsterdam Airport ist richtig groß. Schiphol heißt der ja. Mhm. Da verhält sich ungefähr so wie der Hafen Glückstadt. Also wenn der Hamburger Flughafen der Hafen Glückstadt ist, dann ist Amsterdam Airport der Hamburger Hafen.
Der hat, glaube ich, ein Dock und noch einen kleinen Holzanleger, wenn überhaupt.
Ja, und eine Schleuse, ja.
Und die Fähre auf die andere Seite.
Richtig, die Fähre wir schaffen, ja.
Ja.
Das ist ein Riesending. Gut, wir hetzen da durch die Gegend, finden auch tatsächlich beim ersten Versuch unser Abfluggate, waren auch nicht die ersten, da waren tatsächlich andere, die vor uns da waren. Man kann 1000 Wege nehmen in Amsterdam Airport und da hockt eine Flight Crew an der Abfertigung und die zucken mit den Schultern und sagen, tut mir leid, der Flug ist weg.
Ja, natürlich.
Ja, was heißt natürlich? Also ich saß oft in einem Flugzeug, bei dem es hieß, wir müssen noch warten, wir haben noch Passagiere, wir sind ein Connecting Flight. Das ist nicht selten, dass man da in so einem Flugzeug sitzt und warten muss, weil
das stimmt, es ist
ein Connecting Flight. Bloß andersrum scheint das nie zu klappen. Das ist mit der Bahn auch so, ne?
Ja, also für andere warten wir immer, nur auf uns wartet keiner. Meinst du das?
Ja, genau. Ja, so eine Art Murphy's Law ist das.
Genau.
Ja, der Flug ist schon weg. Das Problem war, dass die Fluggesellschaft, das Connecting Flights, war nicht mehr Aer Lingus, sondern KLM, die Royal Dutch Flug Society.
Die kennen sie, so. Ja.
Ja, und es war mittlerweile auch schon 21 Uhr.
Mhm.
So, also stratzen wir wieder mit hunderten anderen im Schlepptau und vor uns zum KLM Port. Also KLM hat so eine eigene Schalterhalle da.
Mhm.
Und da wurden wir auch so gemanagt, dass man, da durften wir nicht in die Schalterhalle, wir mussten an die Terminals. Wir mussten unseren Kram an Terminals regeln. Wir haben natürlich versucht, Rebook zu machen. Ne?
Mhm.
KLM rebooked. Wir geben die Nummern von unseren Flight-Tickets ein. Die Maschine weiß nicht, was wir von ihr wollen. Wir geben unsere Direktverbindung ein, also Amsterdam-Hamburg Uhrzeit. Die Maschine weiß nicht, was wir wollen. Wir wenden uns an die Leute, die da rumstehen und die Service-Terminals beaufsichtigen, beziehungsweise die Leute, die Service-Terminals bedienen, beaufsichtigen sollen und beschweren uns. Die sprechen ganz schlechtes Englisch und ansonsten Holländisch.
Mhm.
Und nehmen unser Ticket und versuchen das ebenfalls zu regeln. Inzwischen ist es 10 Uhr. Wir werden immer aufgeregter. Irgendwann drücken die auf die Maschine und es kommt eine Nummer raus. Und mit dieser Nummer kommt man dann in die eigentliche Schalterhalle. Und unsere Nummer war natürlich eine sehr, sehr späte Nummer. Inzwischen hatten wir auch schon gegoogelt, kommen wir vielleicht aus Amsterdam mit dem Flixbus nach Hamburg? Geht ja auch. Dauert aber erstaunlich lange. Also.
Wieso, wie lange denn? Sechs Stunden?
Länger, viel länger. 8 bis 10 Stunden. Wir hätten auch gedacht, irgendwie 4 bis 6 Stunden, dann müsste man eigentlich von Amsterdam nach Hamburg sein, ne?
Ja, aber der fährt ja nicht durch, sondern hält an jeder Gießkanne, ne?
Ja, genau, der parkt sehr lange und Noch ein weiteres Problem. Es war ja inzwischen 21 Uhr durch. Ja. Der letzte Flixbus, der fuhr dann auch so in 40 Minuten. Und von unserem Anmarschweg zum Terminal haben wir ja schon gelernt, 40 Minuten reicht nicht, um im Flughafen Amsterdam Schiphol von irgendwo nach irgendwo zu kommen. Erst recht nicht, wenn du gar nicht so genau so weißt, wohin du willst. Ne?
Aha, okay.
So. Ja, dann werden wir beim KLM-Schalter irgendwann vorgelassen. Und stehen vor dieser.
Es war mittlerweile 23 Uhr, nehme ich an.
Ja, richtig, genau. Es ging auf 12 Uhr zu. Und die KLM-Mitarbeiterin wollte natürlich auch schon, war eigentlich auch schon gedanklich im Feierabend. Und wir sagen zu ihr: Hallo, wir haben hier diesen KLM-Flight, den haben wir verpasst, weil unser Aer Lingus-Flight zu spät war. Wir möchten bitte rebooken. Und da sagt sie: Das tut mir leid, ihr Vertrag ist nicht mit KLM, sondern mit Aer Lingus und der Aer Lingus-Schalter ist in Terminal 18.
Also circa 40 Minuten entfernt.
Genau, allerdings wahrscheinlich erst morgen ab 8 wieder besetzt.
Ah, super.
So, und in dem Augenblick habe ich tatsächlich meine hanseatische Höflichkeit etwas fallen lassen.
Ja.
Jedenfalls, nachdem die nette Stewardess, die danach nicht mehr ganz so nett war, Rücksprache gehalten hat mit ihrem Supervisor, ging es dann doch. Da hat uns dann halt KLM auf einen KLM-Flug umgebucht am nächsten Morgen.
Hm. Immerhin hattet ihr was in Aussicht. Und es war, es war nicht nur eine halbe Stunde entfernt, also insofern, ja.
Ja,
Die haben doch Nachtflüge, oder?
Die haben Nachtflüge, aber Hamburg ja nicht.
Natürlich, ja.
Am nächsten Morgen, ja. Zu dem Zeitpunkt war uns natürlich, also das Fürchterlichste ist ja, nachts in so einem riesen Flughafen gestrandet zu sein und da noch nie gewesen zu sein. Ne? Was machst du da? Du kannst ja natürlich ganz schlau googeln, aber wir haben uns einfach gesagt, hier kommen, Aer Lingus zahlt ja, wir gehen hier einfach ins Flughafenhotel. Es gibt da zwei Flughafenhotels beim Amsterdam Schiphol Airport. Das eine heißt Sheraton und das andere heißt Hilton. So.
Warum nicht, ja?
Entsprechend sind da auch die Zimmerpreise. Also richtig Sheraton und Hilton Zimmerpreise sind da.
Ja.
Ja, aber das war wenigstens nah dran. Also das Flughafenhotel im Amsterdam Airport, das ist direkt am Airport dran. Also das, du gehst aus der Schalterhalle raus und gehst in das Flughafenhotel rein. Das war schon sehr angenehm.
Sehr cool, ja.
Na, zumal unser Flug am nächsten Morgen relativ früh laufen sollte.
Mhm.
So, dann haben wir uns denn da eingemietet und dann haben wir da eine weitere Nacht Urlaub gemacht.
Ja, aber das war ja nicht mehr so schön.
Ach, ja. Nee, das war gar nicht mehr so schön. Inzwischen habe ich da auch mal als alter Pfadfinder habe ich dann kurz meine Socken gewaschen, ne? Mhm. Und mit viel Geschleudere und mit dem Einsatz des Badezimmerföhns auch sofort wieder getrocknet.
Kannst du das sofort in einer Stunde oder also das braucht doch voll.
Ja. Ja. Du musst ordentlich wringen, also du wringst das Ding im Handtuch,
mhm.
ne? Damit das die Flüssigkeit sofort aufgesogen wird und dann musst du immer schleudern, damit sich die Flüssigkeit unten sammelt und dann musst du wieder wringen im Handtuch und wenn du das so irgendwie eine halbe Stunde gemacht hast, dann stülpst du die Socke über den Föhn und zwar so richtig rüber, dass er die ganze Hitze mitbekommt und dann stellst du den Föhn auf volle Power und ziehst die Socke immer so hoch. So.
Okay.
Dann hau das hin, ja. 330 Euro, genau. Das war ein tolles Thema. Aber wir haben immerhin eine Zahnpasta umsonst bekommen.
Yeah, endlich mal ein Goodie-Mod, womit man was anfangen kann.
Ja, das haben sie uns auch gar nicht berechnet. Das war total super.
Aber das Hotel musstet ihr dann doch zahlen?
Wir mussten das natürlich erstmal alles. Erstmal mussten wir das ja alles zahlen.
Ja, okay.
Das Hotel lässt uns dann natürlich nicht auf Rechnung rein, sondern nur auf Kreditkarte.
Das ist klar.
Ja. Gut, nächster Morgen. Wir stratzen zum Flughafen Schiphol. Also wir gehen aus dem Hotel raus und stehen ja im Flughafen Schiphol. Mhm. Und dann fiel uns dann so langsam ein, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie ist eigentlich das Layout dieses Flughafens. Na, also wo geht man jetzt hin?
Ja.
Ja, wo geht man hin? Na, in so einem Riesenflughafen. Du hast irgendwie ein B36 hast du auf deinem Ticket stehen, aber das ist ein Riesenflughafen, also ein richtig, also nicht so ein kuscheliger kleiner Hamburger Flughafen, sondern so richtig groß. Also wir mussten uns erstmal durchfragen und dieses Durchfragen hat richtig Zeit gekostet.
Gibt es schmolzen. Da nicht was auf dem Handy?
Ja, aber das ist alles richtig groß. Also,
nein, ich meine nicht, also gibt es da nicht eine App, die dich da durch den Flughafen lotst?
Das kann durchaus sein. Also wir haben uns allerdings eher so auf die Karten verlassen.
Okay.
Also für jetzt in aller Ruhe jetzt nochmal das Handy einrichten, da hatten wir einfach nicht so die Ruhe.
Ja, okay.
Na? So, und dann durchsucht man so die Karten und dann fragt man die Leute und die leiten einem auch irgendwo hin. Ne? Also du sagst hier KLM und dann leiten sie einen zum KLM-Eincheckschalter.
Mhm.
Na, da wollten wir aber gar nicht hin. Eingescheckt waren wir ja längst. Das haben wir alles schon online gemacht. So. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen oder von den Leuten auf die Idee gebracht worden, dass wir durch die Security müssen zuerst. Na, also,
das ist ja
schon hinter den Eincheckschalter. Und die Security ist in Hamburg ja ziemlich präsent. Also man kommt rein in den Flughafen und sieht schon mal die Security.
Ja, genau.
Ja, das ist in Schiphol aber nicht so. Nein.
Okay.
In Schiphol ist die Security hinter den Geschäften, hinter der Gepäckausgabe, hinter allem. Also die Security ist ganz weit hinten. Da muss man ganz, ganz, ganz weit, weit nach hinten laufen. So, und dahinter geht das denn mit den verschiedenen Terminals. Die haben da so Buchstabenbezeichnungen, die Terminals A, B, C, D, E. Und da kann man sich dann, also jedenfalls kamen wir echt kurz auf knapp am Flugzeug an.
Oha. Aber geschafft.
Aber geschafft, genau.
Rein endlich mal was geschafft. Na, das ist ja nicht so ein schöner Abschluss.
Nee.
Zwei Tage vergeudet, in Schiphol nicht mal was gesehen, nerv aus dem Flughafen, aber nächstes Mal, ich bin mir sicher, Google weiß ich jetzt nicht. Google hat ja von irgendwelchen Einkaufszentren sogar die Pläne. Also das könnte ich mir auch vorstellen, Google Maps. Aber ich glaube, so ein großer Flughafen hat bestimmt eine App. Also okay,
ja.
Man ist da gestresst, aber ich glaube, da könnte man nämlich sich richtig navigieren lassen. Führe mich zur Security oder zum Gate oder sonst was. Ihr habt es ja geschafft.
Ja, wir standen, wie gesagt, ein bisschen neben uns. Wir hatten nicht also natürlich muss man erst durch die Security. Als Reisender weiß man das auch, aber da wird man nicht so im Geringsten darauf hingewiesen. Das war schon, schwierig war das.
Ja.
Und so hat man dann einfach mal länger Urlaub als geplant. Das Üble ist natürlich als Selbstständige.
Aber Moment, das ist nicht erholsam. Und es hat, der eine Tag hatte noch ein bisschen in Dublin noch ein paar schöne Momente, aber der andere Tag war ja völlig vergeudet.
Ja, und der Trick war, beide Tage hätten wir schon arbeiten müssen.
Ach, shit.
Ja, also das verstehe. Das war richtig, das hat richtig gekostet.
Ja. Verstehe.
Und zwar nicht nur Verdienstausfall, sondern auch Vertrauen bei den Kunden. Also, na. Was heißt also Vertrauen, aber Geduld bei den Kunden oder Nerven der Kunden?
Ihr könnt euch den ganzen Flug erstatten lassen, das ist klar, ne?
Ja, das ist richtig. Und auch die Hotelkosten und auch die Taxifahrt und sogar die extra Busfahrt.
Kommen wir doch mal zum Bier.
Gute Idee.
Das klingt mir ein bisschen gekünstelt. Oh ja, lass uns das machen. Juhu.
Juhu ist mein Spruch. Ja, also mein Bier ist auch tatsächlich ein bisschen gekünstelt. Da steht auch nämlich drauf, der Untertitel dieses Bieres ist Seltenes Bier. Und es gibt, glaube ich, nur eine Firma, die dafür bekannt ist.
Von Freude? Nee. Aber ich kenne das. Seltenes Bier sagt mir was.
Ja, das ist der Spruch. Also ich kenne ihn in erster Linie von der Inselbrauerei.
Ach so, natürlich.
Mal auf seltenes Bier.
Ja.
Und dieses Bier wurde mir von dir zu Weihnachten geschenkt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, es zu köpfen.
Ist das ein Biscuit Porter? Indian Imperial Biscuit Porter?
Ist das Indian Imperial?
Ach Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Entweder Indian oder Imperial.
Das wär's ja.
Ein IIPA würde mir gut gefallen. Aber bei dir ist es natürlich ein Porter, genau.
Ein Biscuit Porter.
Business Porter.
Business Porter. In der inseltypischen papierummantelten Flasche. Ich habe es selbstverständlich nur im Stehen gelagert und ich habe es auch bis zum letzten Augenblick im Kühlschrank belassen, weil man mit Inselprodukten ja, ich will jetzt keine Gerüchte anfeuern, aber es ist besser, wenn man damit vorsichtig ist.
Ja, ich glaube, Insel und selbst früher war ja auch Störtebeker etwas drängend. Das hat sich mittlerweile, ich hatte mich früher immer über das alkoholfreie Atlantic Ale beklagt, weil da jede zweite Flasche übermäßig raussprudelte. Das hat sich aber tatsächlich mittlerweile gelegt. Also ich habe Atlantic Ale mittlerweile als eins unserer Standardbiere, das ist immer im Haus. Und ja. Da passiert nichts mehr, die haben das in den Griff gekriegt. Ich habe hier ein Bier, eine Kooperation. Und zwar kommt das von Superfreunde.
Aus Norderstedt?
Aus Norderstedt. Das ist hier eine Brauerei aus der nahen Stadt Norderstedt. Also dichter dran als so manche Stadtteile von Hamburg. Und die haben sich mit Schwarze Rose zusammengetan. Die Schwarze Rose kenne ich noch aus meinem Adventskalender von vor 3 Jahren oder wann das war, und die hatte ich ab und zu mal in der Bierbühne gekauft. Die Bierbühne war ja früher hier der Craftbierladen ums Eck, der hat ja leider zugemacht, und die haben mir immer wieder ganz gut gefallen, aber war nie das Bier, wo ich sagte, oh ja, muss ich unbedingt wieder. Das war immer so ein Special. Und wie das so ist bei den Craftern, wenn du dann sagst, oh ja, das Bier hat mir gut gefallen, das muss ich nochmal. Meistens gibt's da nicht wieder, weil die Session hatte irgendwie nur 1000 Dosen, irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall war limitiert. Und dann ist das nächste Bier irgendwas anderes und du findest es nicht wieder. Deswegen ist mir Schwarze Rose als eine von den guten Craft-Bier-Brauereien im Kopf, aber ich kann es an nichts festmachen, sag ich mal so. Aber wenn ich das sehe und ich denke, das ist interessant, greife ich da gerne zu. Und darüber steht noch in krakeliger Schrift so ein bisschen so eine bisschen aggressive Comic-Schrift. Steht Colab Brew. So, die haben sich also zu einer Session zusammengetan. Und das ist eine Dose, muss ich sagen. Rundum schön bedruckt und vorne weg ist ein Totenkopf. So, oder ziemlich totenkopfartig. Die Zähne sind aber irgendwie spitz und umgeklappt, so ganz komisch, und aus Augen, Nase und Mund schießen so Flammen hervor. Und oben drüber und unten drunter steht: Thanks, I'm fine. Und das untertitelt ist das als Double IPA.
Also Flammen sollen, soll das darauf hinweisen, dass es besonders fordernd und geschmacklich vielleicht also Flammen bei dir auslöst, aber du dann trotzdem sagst, es ist so lecker, mir geht's trotzdem gut? Oder soll das irgendwas anders erzählen?
Also mir kommt das so vor, als würde dieser Schädel sprechen und der sagt, nee, alles gut, obwohl er gerade in Flammen aufgeht. Es könnte eine Grundhaltung sein, zu der du dieses Bier trinken solltest. So nach dem Motto, wenn dir alle irgendwie quer kommen oder irgendwas gar nicht funktioniert, aber du shiny sein musst, dann trink doch dieses Bier. Es könnte aber auch die Auswirkung dieses Bieres darstellen. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwelche... Der Schädel ist so mintgrün. Die Schrift ist ein sattes Gelb und der Hintergrund ist rosa. So ein sattes, fast schon Magenta. So, die ganzen haben ja mittlerweile nur noch Werbung für Insta, ne? Facebook oder Twitter, das interessiert die ja alle nicht mehr. Kann man ja keine Fotos von seinen Dosen machen. Oh, hier steht Store cold, drink fast und darüber als ein bisschen hervorgehobenes Motto, Hops fade fast.
Ah, das ist auch so.
Ja, dedicated to the hops und dann steht hier noch Obergäriges Startbier und so weiter und so fort. Hier stehen aber keine Hopfensorten haltbar bis Ende 24. Nee, die verraten nicht viel über ihr Bier.
Aha.
Aber ich erwarte intensive Geschmacks- oder intensive Aromen.
Was ist denn alkoholmäßig zu erwarten von deinem
Session? Ach stimmt, das Session. Sollte draufstehen, ne? Ja, komisch. Mhm. Achso, oh ja, 8%. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja.
Da gehst du ja, machst so einen großen Schritt nach vorne. Mein Bier ist natürlich auch geschmackvoll designt. Insel, gemeint ist hier die Insel Rügen, staubt ja regelmäßig, oder ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber hat regelmäßig abgestaubt Preise für das Flaschendesign. Das Papier sieht immer so ein bisschen nach Butterbrot oder Packpapier auf, ist aber geschmackvoll bedruckt, immer mit rätselhaften Sachen.
Ja.
Über dem Schriftzug Biscuit Porter, da ist so eine Teetasse zu sehen oder eine Kaffeetasse. Der eigentliche Aufdruck, also das eigentliche Motiv ist allerdings ein Bloodhound, also ein Schweißhund, also ein Fährtenhund.
Ja.
Ein britischer Fährtenhund. Kennst du diese Fährtenhunde mit dieser, die immer so ein bisschen traurig aussehen im Gesicht, mit so ganz langen hängenden Ohren?
Ja, und die sind doch ganz schlank, ne?
Nee, die sind nicht schlank, die sind
bullig. Ich hab das mit den Windhunden durcheinander gebracht. Nein. Das sind die, die auch bei den Treibjagden zum Einsatz kommen?
Nee, die Bloodhounds sind, größer. Sind auch nicht so ausdauernd und sind dafür da, angeschossenes Wild zu finden, weil sie gut schnüffeln können. Aber sie haben halt so ganz lange Schlappohren, da fallen sie auch drüber, wenn sie schnell laufen oder wenn sie schnüffeln und laufen, dann treten sie sich selber auf die Ohren. Sind, obwohl sie Bloodhound heißen, also Bluthund, total gutmütige Knuffels, die gerne in Ruhe gelassen werden.
Ja.
Und ja, was der da zu suchen hat, weiß ich nicht. Vielleicht, also ich habe jetzt mal einen Verdacht, ja? Da will Moment, ich jetzt bei, der Inselbrauer...
Ja, aber bei Biscuit und einer Tasse und einem Bluthund, das zielt doch alles auf englisches Leben, Lebensgefühl oder englische Lebensart ab, oder?
Ach, du meinst das hier, ja. Du meinst das hier, dass, ach so. Ja, das kann natürlich sein, dass hier was Englisches ausgedrückt werden sollte, ne? Die Tasse ist dann halt eine Teetasse. Genau. Und dazu passt halt, ich bin da jetzt in eine falsche Richtung gegangen, das will ich dann auch gar nicht ausführen. Nee, da hast du wahrscheinlich recht. Hier soll,
na gut.
Hier soll irgendwie was, so ein bisschen englisches Lebensgefühl wiedergegeben werden. Hinten ist drauf, das ist auch eine Spezialität von Insel, so eine Geschmacksspinne. Mhm. Und da habe ich einen gewaltigen Ausschlag in Richtung Karamell.
Naheliegend, ja.
Und einen gewaltigen Ausschlag in Richtung Körper. Auch passend.
Also im Sinne von vollmundig, kräftig, ja. Hm.
Ja, vollmundig, kräftig, haptisches Mundgefühl erwarte ich dann. Ich habe erstaunlicherweise den geringsten Ausschlag auf der Spinne in Richtung Coffee. Und das, das lässt mich schon, ne?
Das wird süßlich sein. Das wird wirklich eher in Richtung Toffee statt Coffee. Ja, ja.
Sehr gut, Gordian. Wenn wir Folgentitel hätten, das wäre unser Folgentitel.
Okay,
ich notiere. Toffee statt Coffee. Das ist ja gut. So, jetzt habe ich richtig Appetit. Jetzt will ich aufmachen.
Ich auch.
So, wünsche mir Glück. Ja, klappt.
Oh, mir ist schon ein Tropfen auf den Finger gekommen. Ich habe davon genommen und es ist gleich so ein sehr fruchtig. Meins ist hell, trübe, prickelnd perlend und ein grober Schaum. Der fällt gleich in sich zusammen. Alles gut.
Ich habe selbstverständlich ein Schaum mit viel Selbstbewusstsein und beharrlichem Vermögen. Ich habe mein Glas zwar gut ausgespült, aber es ist ein bisschen sehr schlank, leider. Und daher habe ich hier dicken Schaum, sehr ästhetischen Schaum, also schön karamelliger, dunkler Schaum, nicht dieser weiße Guinness-Schaum, sondern einer mit viel, Röstmalz drinne vermutlich.
Ja.
Also
ja.
Die Farbe ist jedenfalls karamellig. Mhm. Das Bier selbst ist nicht so dunkel, wie ich ursprünglich erwartet hätte. Kommen wir mal zum Geschmack. Wenn ich mich hier durch den Schaum kauen darf,
ja,
dann lasse ich jetzt mal fließen und greife mir meine Flasche und sage, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Ja, ich habe nur eine Dose zum Anstoßen. fruchtig. Ja, das ist ziemlich intensiv. Der Schaum ist schon fast weg bei mir, nur noch so ein Hauch von Schaum auf der Bieroberfläche. Ein bisschen bitter, also ganz ordentlich bitter, aber das Ganze wird ausgeglichen durch eine intensive, gar nicht so Südseefruchtig. Wie ist denn das? Ich muss nochmal. Na doch, es sind schon diese Noten von Ananas und Mango und so mit drin. Aber ich bilde mir ein, es ist auch noch was Harziges mit drin. Das ist so ein bisschen würziger als der übliche Fruchtsalat. Spannend.
Also, Hopfen wurde dir angekündigt. Und ja. Hopfen ist auch drin, offensichtlich.
Definitiv.
Aber es ist. Ah ja, und das ist aber hauptsächlich Fruchthopfen.
Ja, jetzt habe ich's. Habe ich das nicht schon mal übersehen? Hier steht Wheat drauf. Hier ist also auf jeden Fall auch noch so ein Weizen und damit Weizenanteil und damit auch sicherlich so ein Hauch von Banane, der das Süßliche bringt. Aber wie gesagt, auch irgendwie Hopfen, der auch ein harziger Hopfen kommt mir so vor, der das Ganze so abholt.
Ja. Also ich habe hier keine große Herausforderung. Ich habe ein relativ bitteres Porter für die Ankündigung, es sei so karamellig. Da muss ich mich noch ein bisschen reintrinken, vielleicht wenn es wärmer wird. Ich habe es auch sehr stark gekühlt, das soll man ja bei so malzigen Bieren nicht so machen.
Stimmt.
Ich gebe ihm aber ein bisschen Zeit und für gewöhnlich ist, wenn wir uns unterhalten, auch die Zeit dafür da. Ich habe hier einen Malzgeschmack, also definitiv ist hier Weizenmalz mit drin, das sehe ich am Schaum. Da sehe ich das schon. Aber das schmecke ich auch. Also wir haben hier Weizen. Und Hopfen ist bei Insel eine kleine Besonderheit oder eine der vielen Besonderheiten der Inselbrauerei ist ja, neben der Flaschengärung und der Gärung im in der Flachpfanne, also in 15 cm tiefen Gärpfanne, lassen die ihre Hefe sich voll austoben, ist, dass sie mit Hopfen das nicht so übertreiben. Die haben, glaube ich, nur einen Hopfen, den sie nutzen. Und das ist ihr eigener, ne?
Das müssen die auch nicht so. Aber Moment, Flachpfanne, Gärpfanne, das sagt mir alles nichts.
Gärung verläuft beim Bier normalerweise in diesen großen...
Im Kessel, also im Sud, wie heißt das?
In den großen... diese großen, hohen, aufrechtstehenden, 5 Meter hohen...
Bottiche.
Ja, da gibt es bestimmt einen besseren Namen
für. Ja, ich weiß.
Tank, genau, Gärtanks. Das sind hohe Gärtanks. Unten laufen sie spitz zu.
Genau, ja? Genau.
Und es gibt Brauer, die sagen, wenn du in diesen Gärtanks Hefe arbeiten lässt, gerade wenn es untergärige Hefe ist, also Hefe, die absinkt, dann sorgt der Wasserdruck dafür, dass die Hefe nicht so richtig arbeitet. Und auch so abstirbt und nur so halbe Power hat und nicht so richtig fröhlich ist. Ne? Ach und so. Hefe ist fröhlicher. Ja, und genau. Und deshalb haben manche Brauer, gerade alte Brauer, traditionelle Brauereien, erstaunlich viele von diesen kleinen Brauereien so mitten auf dem Land, haben statt dieser hohen Gärtanks so flache Pfannen. Also 5 Meter mal 10 Meter Ausdehnung und 15 Zentimeter tief. So, und da lassen sie das Bier drin gären und dann bildet sich so ein großer Schaumteppich und wenn Sommer ist, fliegen die Tauben rein. Das will ich jetzt nicht gesagt haben, aber jedenfalls gärt denn das Bier in dieser flachen Pfanne. Das heißt, die Hefe hat überhaupt nichts auszustehen, weder unter- noch obergärige Hefe sowieso nicht, aber da ist dann kein Druck drin, weißt du, die Hefe ist dann nicht irgendwie 5 Meter tief mit so und so viel Bar bedrückt, ja, sondern ist so ganz, ganz fröhlich. Ne? Und manche Brauer sagen, das schmeckt man dem Bier. Und die Inselbrauerei macht das eben auch.
Ah, okay. Aber ein Stout ist doch obergierig, oder?
Ein Stout ist obergierig, ja.
Also vielleicht hat das da noch weitere Vorteile. Genau, da wäre es dann nicht so wichtig. Aber wenn sie weil ich überlege gerade, ob die Inselbrauerei nicht... Ne, Pilz haben die auch. Das heißt, die werden obergärige und untergärige Hefen haben. Ja.
Ja. Auch für die obergärige Hefe ist es ja anders alles. Also die obergärige Hefe muss ja das ganze Bier gären. Ne?
Ja.
Also das bringt ja gar nichts, wenn sie nur oben liegt. Also irgendwie muss da ja Bewegung rein. Also die müssen ja.
Da kommen die. Bei einer Gärpfanne kann die obergärige Hefe unabhängig vom Druck natürlich viel leichter an das ganze Bier ran, weil sie sich über die Oberfläche ausdehnt.
Richtig.
Die muss ja nicht tief wirken. Ist ja nicht tief.
Genau.
15 Zentimeter.
Das ist im Ganzen halt nichts. Ja, 15 Zentimeter. Das ist im Ganzen halt nicht so hygienisch, ne? Aber es ist, irgendwie.
Lässt sich doch hygienisch machen. Also wenn du's willst. Das erinnert mich doch an diese Berichte, die archäologischen Berichte von irgendwelchen, das waren letztendlich auch eine Art von Gärpfanne, das war ein großer Stein, in dem eine Senke eingelassen war und das war ein sehr frühes, Dokument eben nicht, ein sehr frühes Zeitzeugnis von Bierherstellung, aber von Gärung auf Basis von Gerste. Wenn ich mich recht entsinne, war das vor 5000 Jahren, kann aber auch 500 vorgewesen. Nee, ich glaube, es war schon sowas wie, wann war die Himmelsscheibe von Nebra? Nee, war 3500 vor, oder? Irgendwie sowas.
Das kommt so hin, ja.
Und ich glaube, in der Zeit war das. Aber ich hatte da irgendwann mal schon drüber berichtet, über das Urbier, was es wohl schon sehr lange gab und was wohl zu rituellen Zwecken und das schien so ein Zusammenkunftsort zu sein.
Und ja.
Denn ich entsinne mich aber daran, dass es offenbar ein flaches, gärendes Gefäß war, so wie eine Pfanne. Also das kommt sehr gut hin, nur eben dann als Stein. Das ist ja geschickt. Eine uralte Tradition ist das.
Ja, richtig. Es ist unhygienischer, will ich gar nicht sagen. Natürlich kommt es darauf an, dass du es hygienisch machst. Es ist auf jeden Fall komplexer. Also dieses Ding zu reinigen ist sicherlich komplexer als so ein Tank zu spülen. Ne?
Vermutlich, und
die,
ja.
Ja, und das ist sicherlich komplexer, das an- und abzulassen. Aber ich glaube, man hat da mehr Spaß dran. Ja, das glaube ich.
Und es ist,
und die Inselbrauerei macht es halt so.
Genau.
Man sieht mehr, man hat mehr vom Herstellungsprozess.
Ja, das ist auch was fürs Auge.
Also hier ist tatsächlich Gerstenmalz, Weizenmalz und Roggenmalz enthalten.
Also das ist ja die ganze Bandbreite.
Ja, vom Malz her hauen sie wirklich alles rein, was geht. Und angereichert auch noch mit Traubenzucker. Den schmecke ich jetzt zwar gar nicht durch, aber vielleicht hat die Hefe ihn auch schon weggefuttert.
Aber du hast doch auch von dieser Spinne, die ich übrigens, ich muss sagen, ich finde die grandios. Das ist eine sehr gute Hilfe, aber in diesem Fall war sie nicht so hilfreich, scheint mir. Was ich zu, um zu erkennen, was ich zu erwarten habe an Geschmack. Ist es eher süßlich, ist es eher bitter, hat es Körper, ist es eher flach? Also da gibt es ja, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Geschmackspositionen haben sie da irgendwie verzeichnet, ne?
Es sind nicht nur Geschmackspositionen, es sind auch haptische.
Eigenschaften insgesamt. Position. Okay.
Genau, also Körper ist ja nicht unbedingt eine Geschmacksposition. Und Cream, also cremig.
Stimmt, das ist ja auch eine Textur, ja.
Ja, geschmacklich ist hier würzig, Karamell, Kaffee, Kakao und da unten ist herb.
Ja. Das herb erfüllen sie ja, das hast du ja gesagt, das ist ziemlich herb, überraschend herb.
Überraschend herb, ja, für ein Biscuit Porter, also es gibt Sonne und Sonne Biscuits, aber das ist jetzt ein sehr herber Biscuit. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mein Glas ganz tief ausgetrunken habe, dass hier nur noch so drei Finger breit sind und die halte ich jetzt in der Hand und gebe ihnen richtig Druck, um es mal ein bisschen, um mir mal ein bisschen Handwärme zu geben.
Moment, du hast dein Bier schon fast ausgetrunken?
Ich hab ein kleines Glas und nicht alles reingeschüttet.
Ach so, okay. Ja, ich dachte schon, das ist ja progressiv heute. Okay, nee, nein, das ist das, dann ist es geschickt, indem du das aufteilst, um es leichter warm werden zu lassen. Ja, da bin ich mal neugierig, wie sich das entwickelt.
Du bist jetzt auch schon ein bisschen am Trinken. Hat sich bei dir denn was geändert?
Also der Schaum ist so gut wie weg und
der Spaß beginnt.
Ich vermisse keinen Schaum, das ist alles gut. Der Weizenanteil ist nicht so präsent, also das ist zurückhaltend. Da ist was, das ist ja auch immer ein bisschen fülliger, ein bisschen ins Cremige gehend bei Bieren mit Weizen. Und vom Aroma ist es tatsächlich recht komplex. Also da finden sich fruchtige Hopfen genauso wie auch harzige Anteile in meiner Wahrnehmung. Finde ich gut.
Ja.
Und das Motto oder den Namen des Bieres, Thanks I'm Fine, würde ich jetzt eher als ausgleichende Position bewerten. Also egal wie mies es mir geht, mit diesem Bier ist alles in Ordnung.
Ach, okay.
So, und das hat wieder eine positive Aussage. Das kann man dem Etikett nicht so entnehmen, aber sobald du das Bier in der Hand hast oder im Mund vielmehr, wird das deutlich, dieses Bier ist versöhnlich, egal wie mies es dir die letzten Tage gegangen ist. Also man soll natürlich Alkohol nicht zum Ausgleich von schlechter Laune oder schlechtem Befinden oder sonst was zu sich nehmen, aber wenn man dann sowieso ein Bier trinken will, dann ist das nach einem anstrengenden Tag vielleicht genau das Richtige, wenn du gerade mal so richtig ausgebrannt bist.
Ja.
Okay, bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.